Ja, darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und wir möchten diesen Gottesdienst begehen im Namen des dreieinigen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein spannender Gott, weil es ein lebendiger Gott ist, der einzig lebendige Gott. Und wir dürfen immer wieder staunen über sein Reden und sein Handeln. Und das ist auch das Verslein, das für diesen Sonntag steht. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Johannes 10, 11a und 27, 28a. Das ist spannend. Ein Gott, der spricht und dessen Stimme erkennbar ist. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, wie kann man denn erkennen, dass Gott ist? Wie kann man sicher sein? Ich habe jetzt mit einem Arbeitskollegen am Freitag nochmal kurz gesprochen. Ein Mitarbeiter sagt, Lothar, wie ist das überhaupt? Du bist doch ein gläubiger Mensch. Und dann habe ich gesagt, ich glaube an Christus. Ich sagte, aber weißt du, bei mir war das so, lange Zeit in meinem Leben war das nichts Lebendiges, sondern das war, ich wusste, es gibt Gott, aber es hatte nichts mit mir zu tun. Erst als ich erfasste, dass dieser Gott für mich gestorben ist, mich geliebt hat am Kreuz von Golgatha, mich gemeint hat, da hat's in mein Herz gesprochen und mich erreicht und da hat sich etwas geändert. Da bin ich ins Gespräch gekommen mit diesem Gott. Ich sage, wie ins Gespräch? Wie kann man mit Gott ins Gespräch? Ich sage, indem man betet und indem man auch in unser Leben hinein durch sein Wort und seine Art, wie er wirkt, uns direkt anspricht. Das kann er. Wisst ihr, ich vergleiche das immer so. Ich habe das ihm auch gesagt. Wenn wir in der Lage sind, dass ich jetzt mit dem Vitali ein Gespräch beginnen könnte, wenn ich das wollte, das wäre jetzt vielleicht nicht der passende Augenblick. Und der Vitali sagt, ich lasse mich auch drauf ein. Wir tauschen uns mal aus, was wir so denken, wer wir sind. Wenn wir Menschen das können, wie viel mehr traue ich das dem zu, der uns geschaffen hat? Dass er in der Lage ist, ganz persönlich mit dir und mit mir zu sprechen. Und das wünsche ich mir auch für diesen Gottesdienst von Herzen, dass er das tut, auch an diesem Morgen zu uns spricht und wir auch bereit sind zu hören und uns freuen an dem, was er in unser Leben spricht. Manchmal ist es was Mahnendes, manchmal ist es was Tröstendes, manchmal ist es etwas, das uns einfach gut tut und das uns froh und dankbar sein lässt. Gott weiß, was der Einzelne bedarf und wir dürfen darauf trauen, dass er redet. Wir möchten uns erheben und mit diesem Gott reden. Lieber Herr, dass wir mit dir reden dürfen, ist ein unendliches Vorrecht. Wir können nicht einfach in eine Amtsstube von einem Kanzler gehen oder von einem Regierenden. Da brauchen wir Termine und wer weiß, ob wir überhaupt vorgelassen werden. Zu dir dürfen wir kommen, zu dem Herrn aller Herren, zu dem einzig wahren Gott, zu dem, der eine offene Tür hat, gerade für die, die mühselig und beladen sind, die sich arm wissen und nackt und bloß, die bedürftig sind. Und als solche kommen wir, Herr, die immer wieder wissen, alles, was wir bedürfen, hast du und wir sind ganz abhängig von dem, was du uns schenkst, auch in unser eigenes Leben hinein. Und so bitten wir dich auch für diesen Morgen, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist auch hier ausgehst und dich offenbarst als der Gott, der zu reden vermag bis ins Herz hinein. Amen. Ja, möchte noch auf die Veranstaltungen nächster Zeit hinweisen. Einmal heute im Anschluss, habe ich schon gesagt, ist das Mittagessen. Das bedeutet, wir haben heute ein bisschen einen besonderen Gottesdienst. Ich begrüße auch mal noch die an den Telefonen oder am Internet, die uns zuhören. Wir werden heute eine relativ kurze Predigt für unsere Verhältnisse haben. Rainer, ich schaue dich mal an. Und wollen nach der Predigt dann auch einen Teil haben, wo wir einfach Zeit zum Gebet haben als Gemeinde. Und in dieser Zeit werden wir nicht übertragen. Das heißt natürlich nicht, dass Sie zu Hause abschalten müssen. Es gab mal ein Büchlein vom Hans-Peter Reuter, da hieß es, nach dem Amen bete ich weiter. Das ist sehr schön, dieser Gedanke. Nach dem Amen bete ich weiter. Also Sie dürfen, wenn wir hier abschalten, weiter auch still sein vor Gott und beten, so wie wir es hier auch tun möchten heute. Dann ist am Montag, am 2. Mai, wieder das Predigtseminar um 19 Uhr. Am Mittwoch, den 5. Mai, haben wir unsere Bibelstunde. Ich sage auch immer, das ist diese Fragestunde, das ist die erste im Monat. Da ist es natürlich schön, wenn wir Fragen haben, die kommen. Entweder direkt an dem Abend. Einfacher ist es natürlich, wenn man es in die Fragenbox legt, man sich ein klein bisschen darauf einstellen kann. Und am Sonntag, den 9. Mai, haben wir wieder Gottesdienst zu gewohnter Zeit, 10.30 Uhr. Ansonsten finden die Krabbelkreis, Jungschar, Teenkreis, findet alles wieder statt. Entschuldigung? Oh, dann habe ich mich vertan. Danke. Also, Mittwoch den 4., Sonntag der 8. Ich kann ja nicht einen Kalender umschreiben hier. Danke, Heinz, für deine Aufmerksamkeit. Ja, dann singen wir noch ein Lied. Ich lobe meinen Gott im Gemeinschaftsliederbuch 231, 1-3. Hier wird es angestrahlt an die Wand. Ich lobe meinen Gott. 231. Verabschieden, auch für Sie noch kurz beten. Ja. Lieber Herr, sei es auch bei denen, die sich vorbereitet haben für die Kinderstunde und bei den Kindern, schenke ihnen eine gute Zeit, wo dein Same auch ausgestreut wird in ihre Herzen, wo sie einfach erfahren, wie es du mit ihnen meinst und wie lieb du sie hast und dass du die Kinder besonders auch uns vorstellst als Beispiel in ihrem Vertrauen, in ihrem Zutrauen. Lieber Herr, schenk, dass sie das Zutrauen auch früh finden zu dir. Amen.
Ja, liebe Geschwister, aus unserem Kreis kam die Anregung, dass jetzt, wo es zumindest etwas ruhiger um Corona geworden ist, wir doch einen Dankgottesdienst machen sollten über all die Bewahrung und Hilfe, die wir in den letzten 2 Jahren gehabt haben. Das führt eben auch mit sich, dass heute der Gottesdienst in 2 Teilen ist. Einen ersten nach unseren Verhältnissen mit einer kurzen Predigt. Unsere Verhältnisse sind ein bisschen anders wie andere Verhältnisse manchmal, aber ich werde sehen, mich hier zu zügeln, auch von der Zeit her. Und dann in einem zweiten Teil, wo wir bewusst danken für die Hilfe, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat und die er jeden Einzelnen auch gegeben hat in diesen doch unruhigen Zeiten. Wir wissen nicht, wie das weitergehen wird, aber es ist gut, wenn man mal ruhig wird und still wird und erst einmal innehält und dankt für das, was Gott einem jetzt schon gegeben hat. Und dann in der Zeit, wo das ja schon im Raum stand mit diesem Dankgottesdienst, wurde die Sache in der Ukraine immer heftiger. Man hat das ja immer mehr mitgekriegt. Und man muss sagen, es ist eine Gnade, dass wir Frieden haben. Was die Politiker im Einzelnen im Kopf haben, ob Putin möglicherweise bis Spanien will, um eine Bastion gegen Amerika aufzubauen, das wissen wir alles nicht. Vielleicht will er es auch gar nicht. Vielleicht will er alle Leute mit Weizen beschenken. Das kann ja auch sein. Man soll den Leuten ja auch Gutes zutrauen und nicht nur Böses. Aber ganz gleich, was kommt, wir sind in seiner Hand. Und verdient hätten auch wir und unser Volk von Gott bestraft zu werden für all die Gottlosigkeit und auch Gottvergessenheit. Denn in früheren Zeiten, da sind Menschen, wenn so etwas wie dieser Seuche aufgekommen ist, still geworden, sind in sich gegangen, haben von sich aus Buße getan. Und da hat Gott hilfreich und segnend eingegriffen. Aber heute, nach Gott fragen sie nicht. Im Gegenteil, sie meinen ihr Leben und ihren Dienste alle auch ganz gut ohne Gott ausführen zu können. Ich habe nach einem Bibelwort überlegt und da fiel mir ein Wort ein. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich das richtig mache. Ja, da fiel mir ein Wort ein, das in dem Buch der Klagelieder des Jeremia steht. Kapitel 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Man weiß, dass dieses Buch aus mehreren sogenannten Gesängen besteht, also Liedern, und zwar Bußliedern, die Jeremia vor Gott bringt, nachdem die Babylonier die Hauptstadt Israels, Jerusalem, erobert hatten und den Tempel zerstört hatten. Es gibt alte Bibeln, wo manchmal noch kleine Erklärungen zur Herkunft eines Wortes stehen. Die sind irgendwann in alter Zeit dazugeführt worden, sind nicht direkt Gottes Wort, aber sind sehr interessant. In einer dieser Bibeln, da heißt es, dass Jeremia auf den Trümmern der zusammengeschlagenen Stadt saß und weinte, während er diese Klagelieder gebracht hat. Eigentlich gesungen. Klagelieder sind auch etwas zum Singen, aber nicht zu einem fröhlichen Gesang, sondern zu einem Gesang, der einen durch und durch ging, wie auch ihm. Jerusalem und der Tempel waren zerstört. Lange vorher hat er es dem Volk gesagt, dass das kommen wird aufgrund ihres Götzendienstes und ihrer Abneigung gegen Gottes Treue. Lange vorher. Zuerst hielten sie ihn für überspannt und dann begannen sie ihn zu hassen, weil sich langsam das alles ereignete, was er angesagt hat. Es war ein schweres Leben, was er zu führen hatte. Der Hass steigerte sich so weit, dass man Jeremia töten wollte. Man hat ihn in einen leeren Brunnen gestoßen, der allerdings noch mit Schlamm gefüllt war und wollte ihn letztlich da drin erstecken. Heiden hatten Jerusalem erobert. Der Tempel galt als so heilig, dass ins Allerheiligste nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte. Nicht einmal irgendein Würdenträger, ein König oder jemand Bedeutendes aus Israel durfte ins Allerheiligste. So, als so heilig galt er. Und jetzt kamen Feinde, Heiden, die man in Israel nur als unrein bezeichnet und aus verschiedenen Gründen wohl auch so beurteilen muss. Sie haben den Tempel zerstört. Sie sind in das Tempelgebäude eingedrungen, haben die Geräte des Tempels mitgeschleppt und in die Schatzkammern ihrer Götzen verschleppt. Unter anderem wohl auch das Wichtigste, die Bundeslade. Wobei das nicht ganz klar ist, was aus der Bundeslade geworden ist. Aber dass sie die Tempelgeräte weggeschleppt haben, das zeigt sich später im Buch Daniel, wo überspannte Babylonier die Geräte des Tempels holen lassen, um in einer Orgie, die sie da feiern, mit diesen Geräten ihr gotteslästerliches Treiben weiterzubringen. Als Jeremia das tat, war schon ein Großteil des Volkes verschleppt. Die Juden sind ja nach der Zerstörung des Tempels nach Babylon gebracht. Wenn wir sagen Babylon, da ist nicht nur die Hauptstadt gemeint, das ist das babylonische Reich gemeint. Da gab es irgendwelche dünn besiedelten Gegenden und dort schleppte man die Einwohner Israels hin. Es war schon vorher zweimal vorgekommen, aber mit geringeren Strafmaßnahmen. Zuallererst nur die Jugend aus den vornehmen Familien. Bei einem zweiten Eingriff dann auch sehr viele bedeutende Leute. Und dann bei einem dritten, zum Schluss fast die ganze Bevölkerung. Die aus Russland kommen und das noch erlebt haben, die Alten, die haben das erlebt 1941, wie sie von heute auf morgen tausende Kilometer verschleppt wurden, mit Schiffen, mit Güterwagen und in eine Region, wo der Winter vor der Tür stand, wo es keine Häuser, kein Dach über dem Kopf gab und nichts. Wo man ihnen sagte, und ich weiß das von vielen, grabt euch Löcher in die Erde, sonst werdet ihr erfrieren, denn der Winter steht vor der Tür. Und in Sibirien, wer es weiß, da wird es bis zu 50 Grad minus. So was Ähnliches, allerdings nicht nach minus, sondern nach plus, hat es damals gegeben, als die Kinder Israels verschleppt wurden. Jeremia auf den Ruinen Jerusalems. Er klagt über die schrecklichste Katastrophe, die seinem Volk widerfahren war. Das Volk hat sowas vorher noch nicht erlebt. Zwar dachten sie manchmal an die Sklaverei in Ägypten, aber das, was jetzt da war, das war was ganz Neues. Und in dieser Situation singt, verkündigt damit Jeremia diese Botschaft. Es geht uns noch gar nicht so schlecht, wie wir es verdient haben. Das ist eine Aussage, die hat es in sich. Jeremia hat sich das Leben lang nicht beliebt gemacht und zum Schluss hat man ihm wohl gesteinigt, sogar die eigenen Landsleute. Aber das steht nicht in der Bibel, das ist anderweitig überliefert. Er sagt, wir hätten es viel schlimmer verdient gehabt. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Auch wenn Gott hart sprechen muss, ist immer noch seine Liebe da. Ich will es mit einem Bild sagen, wenn seine Hand sich gegen uns wehrt, dann hat diese Hand Jesu doch ein Merkmal. Sie ist durchstochen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist das Zeichen seiner Liebe. In einem Lied, das man heute vielleicht nicht mehr so schreiben würde, hat jemand vor etwa 50 Jahren geschrieben und hat seine Hand uns geschlagen, so hatte er dennoch uns lieb und gab es auch Schweres zu tragen, die Hoffnung der Herrlichkeit blieb. Jeremia wusste um Gott und um Gottes unendliche Macht und dass Gott so gerne segnet und uns so gern durchbringt und uns so gern hilft. Aber in mancher Situation muss er auch hart zugreifen. Wir wissen nicht, ob wir am Ende der Endzeit sind. Das müssen wir uns immer vor Augen malen. Aber die Zeichen der Zeit, die deuten an vielen Stellen darauf hin, dass es so weit sein könnte. Und solche Dinge wie weltweite Pandemien, ganz gleich, wie wir jetzt das Corona einordnen, solche gehören dazu. Jesus hat das angekündigt. Wir haben oft darüber gepredigt, auch früher, dass schreckliche Dinge über die Welt kommen werden. Aber man konnte sich das nicht vorstellen. Wenn ich früher das illustrieren wollte mit Seuchen, da habe ich oft darauf hingewiesen, wie die Depressionen immer mehr überhand nehmen und Ähnliches. Ist ja wahr. Aber dass es so eine Geschichte geben könnte, wie wir sie jetzt weltweit haben und auch in Deutschland gehabt haben, und das noch gar nicht mal so stark. Die Bibel redet von einer Plage, die zum Schluss noch kommen wird, dass die Menschen solche Schmerzen haben, dass sie die Zunge zerbeißen werden vor Schmerzen, die über die Menschen gehen. Und da wird es kaum eine Impfungsmöglichkeit oder was geben. Und trotzdem kehren die Menschen in ihrer Mehrheit nicht zu Gott um. Ich habe ja noch viele kennengelernt, die den Krieg und die Vorkriegszeit bewusst erlebt haben. Und von all denen hörte man, nach dem Krieg waren die Kirchen voll. In der Hitlerzeit nicht. Da war es nicht mehr angebracht, sich unter Gottes Wort zu halten. Aber direkt nach dem Krieg, da waren die Kirchen voll. Man hoffte, dass man irgendwie wieder gehalten ist. Es gab früher so etwas wie ein Kulturchristentum. Da glaubte man an ein höheres Wesen, der gute Ratschläge in Form der Gebote gibt und dass man sich an die halten soll. Und die meisten guckten sich selbst an und sagten, aber wir haben uns ja letztlich immer dran gehalten. Zu Jeremias Zeiten gab es auch viele in der Bevölkerung, die so dachten. Aber der alte Gott der Kulturchristen, der ist tot. Den gab es so nie. Man hat ihn sich ja vorgestellt wie so einen alten, lieben Großvater, der über allem, was verkehrt wird, ein Auge zudrückt. Wir erleben in der Welt, dass es anders ist. Die Welt erträgt das reale und sich erfüllende Gotteswort nicht. Sie fragt im besten Fall, wo ist Gott? Wo ist Gott in einer Welt voller Krisen? Und das ist meist keine echte Frage, sondern das ist meistens ein Angriff gegen uns. Denn, was haben sie vorher gesagt? Es gibt keinen Gott. Die Narren sprechen, es gibt keinen Gott. Und nun denken sie, sie haben wieder ein neues Argument. Wo ist denn Gott, wenn es solche Pandemien gibt? Wenn in China zum Beispiel die Menschen fast dem Hungertod in manchen Städten ausgeliefert sind, weil sie absolut wochenlang eingesperrt werden wegen der Pandemie. Wo ist Gott, wenn in der Ukraine da massenhaft Menschen sterben, wenn enthemmte Solkateska schreckliche Gräueltaten verübt? Es ist letztlich ein Angriff gegen die Gläubigen und sie sagen, ihr mit eurem Gott, ihr glaubt etwas, was Unsinniges. Wo ist Gott? Dennoch sollten und dürfen wir danken. Er ist nämlich da. Denn Gottes schützende Hand ist mit uns. Er ist nicht nur mit uns, die wir hier uns versammeln. Er war immer mit der ganzen Welt. Die Güte Gottes ist, dass wir nicht gar aus sind. Das Wesen Gottes ändert sich nie. Im Neuen Testament steht mal, da ist keine Veränderung von Licht und Dunkelheit. Er ist immer der gleiche. Vor 6000 Jahren hat es den ersten Todesfall gegeben. Und der erste Todesfall war ein Mord. Nämlich Kain ermordete seinen Bruder. Und selbst da war die Güte Gottes noch da, und zwar für Kain. Das verliert man manchmal aus den Augen. Kain hat seinen Bruder umgebracht. Eigentlich wäre er nach den Gesetzen wert gewesen, verurteilt zu werden. Und er ahnt, die werden mich irgendwann mal erschlagen, die anderen. Und dann gibt Gott ihm ein Zeichen, das sogenannte Kainsmal. Das Wort Kainsmal, das wird immer so benutzt als ein Zeichen für Ausgestoßene. Nein, das war ein Schutzzeichen. Gott sagt, dich darf keiner angreifen. Ich stehe mit meiner schützenden Hand über dir. Nach biblischer Erzählung waren das vor etwa 6000 Jahren. Vor etwa 4500 Jahren war die größte Naturkatastrophe, die es je gab, die Sintflut. Vor der Sintflut wird die Ursache genannt. Die Menschen wollen sich von Gott nicht mehr leiten lassen, so wie heute. Und dann heißt es, das Dichten und Trachten ihres Herzens ist böse von Jugend auf. Und dann kommt die Katastrophe und die ganze Welt wird mehr oder weniger ausgelöscht, zumindest die bewohnte Erde. Es war menschlich gesehen wie so ein Atomkrieg, nur in dem Fall durch Wasser. Und danach hat nur eine Familie überlebt und ihr Vater Noah hat Gott ein Opfer gebracht. Und Gott freute sich darüber, so steht es auch in der Bibel. Er roch den lieblichen Geruch des Opfers, das der brachte. Und dann sagt er, ich will die Erde nicht mehr bestrafen, um des Menschen willen. Es soll nicht mehr aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es ist das Gleiche geblieben. Aber der Herr blieb segnend da. Und vor 2500 Jahren, als Jerusalem geschliffen wurde, als Jeremia dastand, die Güte Gottes ist, dass wir nicht gar aussehen. Und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist bei uns, diese Güte Gottes. Sie war, sie ist heute und sie wird in Zukunft da sein. Da wir ja nachher beten wollen, habe ich so ein paar Gebetshilfen so zusammengetragen, die wir uns vielleicht ein bisschen vor Augen stellen können. Worüber haben wir speziell hier in Meckenheim Gott zu danken? Wir haben auch unter den Zeiten von Corona fast immer reale Gottesdienste halten können. Also Gottesdienste, wo jeder, der die Kraft und den Mut hat, daherzukommen und den Drang unter Gottes Wort kommen konnte. Nur ganz kurz während des Lockdowns, 2 Monate ungefähr, da ging es nur über Internet. Aber Gott hat uns immer irgendwelche Möglichkeiten gegeben. Musste oft nachdenken, wie geht's, und es ging. Wir konnten auch immer Jugend- und Kinderarbeit aufrechterhalten. Es haben sich zwar die Schwerpunkte ein klein bisschen verlagert, aber der Kindergottesdienst ist so stabil geworden, wie wir ihn vorher nur als so eine Art Kinderbetreuung nebenbei hatten. Der Herr hat auch an der Stelle hier gesegnet. Es ist gewachsen, der Kindergottesdienst, aber auch die Kinderarbeit und Jugendarbeit ist weitergegangen. In dieser Zeit haben wir unser Saal renovieren können. Es war ja genug Freizeit durch all die Kurzarbeit und all das, was so kam. Wir konnten hier den Saal wieder zurechtbringen. In manchen Altersheimen sind Menschen gestorben, ohne dass jemand in ihrer Nähe sein durfte und konnte. Bei uns, wir konnten immer auch Kontakt halten zu denen es schlecht ging, die krank waren. Und viele Kontakte über Telefonate, aber auch über direkte Besuche waren in der Zeit möglich und mancher ist aufgerichtet worden. Wir hatten sogar Bibeltage. Ich selber hatte in der Zeit Corona, ja, also das ging ja rum. Und da durfte ich ja nicht erscheinen. Ich habe es nur übers Internet wahrgenommen. Aber was waren das für gesegnete Tage mit dem Bruder Rollack. Sein Wort, was er weitergegeben hat, mir ist noch so vieles in der Erinnerung. Wir hatten sogar die Bibeltage. Die Blättermission, die es schon lange gibt, ist immer weitergegangen. Wir haben nicht irgendwelche Zurückhaltungen haben müssen. Und vielleicht hat der eine oder andere, der sonst das Blatt nur weglegt, es dann gelesen. Der Gebetskreis hat sich stabilisiert, der vor dem Gottesdienst ist. Und übers Internet und Telefon haben wir manche erreichen können, die wir vorher nicht erreicht haben. Die Besucherzahl bei uns ist ja in etwa wie vor dieser Krise geblieben. Aber über die Ausstrahlung sind bis zu 80, die immer noch an unseren Gottesdiensten und auch an den Bibelstunden teilhaben. Es war vorher zu befürchten, dass möglicherweise wir gar nicht mehr so Gottes Wort weitergeben können. Aber es hat sich manches entwickelt. Paulus schreibt einmal, denen, die Gott lieb haben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein Naturgesetz bei Gott. Aber dafür sollten wir danken. Manche Gemeinden sind zerbrochen über den Auseinandersetzungen, die es um Corona gab. Die einen sagten Zurückhaltung, die anderen sagten Wehe, wenn er euch zurückhaltet. Und da ging es gegeneinander. Aber Gott hat uns diese harten Auseinandersetzungen hier erspart, obwohl auch jeder seine eigene Sicht hatte. Das ist ein Zeichen, dass Gott die Geschwisterlichkeit, die Brüderlichkeit unter uns gefördert und gesegnet hatte. Von daher, es gibt viel Grund, Gott zu danken. Und dass wir heute das erste Mal wieder Mittagessen nach der Stunde haben, ist auch ein Zeichen, dass es aufwärts gegangen ist. Auch wenn nicht jeder unbedingt jetzt ein Würstchen mitessen muss. Aber es ist nicht abgebrochen und zu Ende gegangen. Aber ich sagte das, wir wissen nicht, was kommt. Ich kann mich erinnern an Brüder aus Elbing. Manche ist das Wort Elbing gar nicht mehr so bewusst. Das war eine Stadt in Ostpreußen, wo eine große Gemeinde war, eine große Gemeinschaft. Und da habe ich Brüder kennengelernt und die erzählten, wie das war, als die Rote Armee in diese Gegend kam. Der Prediger hat vorm Gemeindehaus ein Grab ausheben sollen und er sollte erschossen werden. Und bloß ein paar polnische Frauen, denen er geholfen hatte in der Zeit, wo Bedrückung der Polen waren, haben ihn dann rausgehauen. Und dann war da eine Bruderratssitzung. Und dann sagte einer der Brüder, und das ist in allen in Erinnerung geblieben, haben wir unsere Geschwister je darauf vorbereitet, dass sowas mal kommen könnte? Und das sollten wir uns auch sagen. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt. Wir wissen auch nicht, obwohl ich letzte Woche da doch vom prophetischen Wort her einiges dazu gesagt habe, wie sich's aber konkret jetzt entwickeln wird. Die Heilige Schrift macht Aussagen über die zukünftige Entwicklung. Das sind die sieben Zornschalen, die als letztes über die Welt kommen. Vorher die sieben Posaunengerichte, dann die sieben Siegelgerichte. Ich habe mal so einige Sachen zusammengefasst. Weil Gottes Barmherzigkeit noch kein Ende hat, obwohl wir Gerichte verdient haben, können wir uns auf ihn verlassen. Aber wir sollten immer auch Buße tun, weil wir es letztlich verdient haben, der Einzelne und um uns herum unser ganzes Volk. Gottes Wort hat schreckliche Seuchen für die Endzeit angekündigt. Ich habe schon darauf hingewiesen. Gottes Wort hat furchtbare Klimaprobleme angekündigt. Steht ganz klar in der Bibel von der Hitze, die über die Menschen kommen wird. Da die Ungläubigen wissen davon ja normalerweise nichts, aber es ist alles angekündigt. Es ist nicht erst durch Greta oder ihre Freunde da in die Welt posaunt worden. Es steht seit 2000 Jahren in der Bibel. Gottes Worte hat Kriege grausamsten Ausmaßes angekündigt. Und wenn man sich das mal vor Augen stellt, ein Drittel des Meeres und der Flüsse werden vergiftet. Was das für schreckliche Folgen hat. Wir klagen jetzt über fehlendes Öl, wir klagen über fehlendes Mehl. Aber in manchen Regionen, wo sie ganz und gar sich vom Meer ernähren, alles ist angekündigt. Gottes Wort hat Unterdrückung und Unfreiheit angekündigt. Nicht mehr kaufen und verkaufen ohne die Zahl 666. Wir erleben heute im Augenblick nur sanfte Probleme. Der Anfang der Wehen. Corona und ihre Auswirkungen sind letztlich sanfte Probleme. Und 7% Inflation, was ist das? Es gab Zeiten in Deutschland, wo 1000% und mehr war. Als Kinder haben wir eine Kiste auf dem Boden gefunden, voller Geld. Millionen und Abermillionen von meinen Vorfahren lagen da. Die konnte man nur noch zum Feuer anmachen nehmen. So schrecklich war es schon gewesen. Freiheitseinschränkungen, wie wir sie haben, bleiben ertragbar. Aber deshalb und weil das alles möglich ist, sollten wir doch Gott immer wieder bitten, dass er uns beisteht, wenn das kommt und wenn wir dadurch müssen. Und auch, dass er noch was aufhält. Denn nur so lange, wie Gott noch aufhält, nur so lange können wir wirklich wirken. Warum trotzt Gottes Güte Buße? Weil wir und unser Volk, wie einst Jerusalem, eigentlich gerichtsreif sind. Gottlosigkeit, öffentliche Sünde, Sachen, für die man sich früher geschämt hätte, werden in die Öffentlichkeit gebracht. Heute wieder Kriege vor der Tür, wie in der Ukraine. Und unser Volk ist mit verstrickt in all diese Dinge. Es gab einen gewissen Reinhold Schneider, dessen Zitat ist mir bewusst, er war in Zeiten, wo alle noch pazifistisch hier dachten, sehr, sehr berühmt und sehr, sehr beliebt. Heute schweigt man mehr oder weniger darüber. Er hat in der Hitlerzeit ein deutliches Wort gebracht und danach. Und da heißt es in einem seiner wichtigsten Gebete, die er veröffentlicht hat, oder Bekenntnisse: Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob über unseren Häupten aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Ein letzter Gedanke dazu noch. Wie zu allen Zeiten durften und dürfen Gottes Kindleute geborgen sein. Es gab ja immer Kriege. David hat viele durchmachen müssen und Gott hat seine Hand über ihn gehalten. In Psalm 91, Vers 7. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so will ich doch dich nicht treffen. Der Herr hat wohltuende, hilfreiche Zusagen, für die wir dankbar sein können. Oder Jesaja weist auf was anderes hin. Jesaja weist darauf hin, dass der eine oder andere durch einen wirklich gnädigen Tod vor den schlimmsten Dingen in der Endzeit bewahrt wird. Er hat damals auf die babylonische Gefangenschaft und die Gräuel hingewiesen. Bei Jesaja 57, da heißt es, aber der Gerechte kommt um und niemand ist's, der es zu Herzen nehme. Und heilige Leute werden aufgerafft oder auch weggerafft und niemand achtet darauf, denn die Gerechten werden weggerafft vor dem Unglück. Da wird etwas sehr deutlich gemacht. Gott ist mit seinen Leuten. Er war mit uns, er ist mit uns und er bleibt mit uns. Ganz gleich, wie sich alles entwickelt. Wir haben einen großen Grund, Gott zu danken für die Zeiten, wo wir jetzt zurückschauen. Er war mit uns. Die Güte Gottes ist, dass wir nicht mal gar aus sind, dass die Gemeinde nicht gar aus sind, damit dass wir nicht gar aus ist. Aber wir wissen nicht, was kommt. Aber in all diesen Dingen ist seine Güte mit uns. Amen. Lasst uns beten und wer es kann, darf dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab von ganzem Herzen Dank, dass deine Güte alle Tage neu ist, dass es nicht aufhören wird mit deiner Barmherzigkeit. Du hast uns das in den letzten 2 Jahren wieder gezeigt und hast dich dazu gestellt, dass deine Barmherzigkeit nicht aufgehört hat. Bei jedem von uns und bei unserer Gemeinde als Ganzes. Hab Dank, dass wir darauf zurückblicken können. Und Herr, wir wissen nicht, was eventuell noch kommt, aber wir wissen eins, du bist da und wir bleiben unter deinem Schutz. Du bist bei uns. Hab von Herzen Dank. Hab aber auch Dank, dass das auch für jeden gilt, der jetzt im Internet oder am Telefon diesen Gottesdienst mitverfolgt. Hab Dank, Herr, dass da auch jeder sich auf dich verlassen kann. Du hast ja versprochen, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und Herr, hab von ganzem Herzen Dank, dass auch die Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, vor dir klar sind. Und wenn wir jetzt hier in Meckenheim noch zusammenbleiben, um auch in Gebetsgemeinschaften dir zu danken und dich anzubeten, hab Dank, dass wir wissen, du bist auch da in unserer Mitte und segnest uns. Hab Dank, lieber Herr Jesus, für all deine Güte. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, wollen wir deinen Vater sagen, mit den Worten, die du einmal deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, dann singen wir jetzt gemeinsam Vergiss nicht zu danken, 258, die ersten beiden Verse, und Lothar schließt sich dann an.
Ja, möchte an dieser Stelle die Freunde, die am Telefon oder im Internet zugehört haben, verabschieden, euch auch eine gesegnete Woche wünschen in Gottes Hand und an dieser Stelle auch die Jungs bitten, dann den Technikteil abzustellen. Ja. So dass wir jetzt wirklich unter uns zeigen.